It's a musical.
One Desire. Der Podcast über YouTube auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zu One Desire, der YouTube-Podcast oder der Podcast über YouTube im deutschsprachigen Raum. Hallo Lars, was haben wir denn heute zu bieten?
Hallo Sebastian, ja, schön, dass wir wieder hier sein dürfen beide. Wir haben heute zu bieten, Under Blood Red Sky ist der Meilenstein von U2 aus unserer Sicht, über den wir als nächstes sprechen möchten. Könnte jetzt der eine oder andere sagen, ah Mensch, warum macht er denn jetzt nicht weiter einfach mit Oktober? So. Ja. Da fanden wir einfach langweilig, so diese ganzen Geschichten, zumal Under Blood Red Sky ein ganz besonderes Album ist und auch ja sehr viel aussagt über das Thema Bühnenpräsenz.
Zumal wir auch ja nicht jetzt einfach Platte für Platte uns anschauen wollen. Wir gucken uns halt Milestones an, die wir halt sehen. Da sehen wir jetzt als nächstes Under a Blooded Sky.
Ja, Under a Blooded Sky. Ganz besonderes Album für dich, Sebastian.
Oh ja, das ist quasi... Hat mich das entjungfert? Wie kann man das beschreiben?
Das will ich nicht hoffen. Das könnte schmerzhaft gewesen sein.
Ich bin damals 88 oder wann das war, bei meinem älteren Bruder ins Zimmer gekommen und der hat gerade das Ding auf Kassette gehört. Irgendwas hat mir
die Älteren werden sich noch erinnern, was eine Kassette ist. Ja,
ja. Also alle hier. Nein, ich habe das gehört. Ich habe ein paar Momente nur davon gehört, von der Musik. Und irgendwas hat mir sofort gesagt, hör dir das mal an. Dann habe ich eben Stück für Stück jeden Tag diese Kassette mir angehört und wirklich in der Reihenfolge fand ich jedes Lied dann einfach großartig. Ja, und so bin ich dann endgültig zu U2 gekommen.
Jetzt könnte man sagen, Under Blood Red Sky war das Greatest Hits Album der Band in der ersten Dekade. Da haben sie ja quasi alles draufgepackt und wenn man sich das Video dazu noch angeguckt hat, was sie in den ersten Schaffensjahren mit Boy, Oktober und dann auch War, kommen wir ja nachher nochmal gesondert drauf, ausgemacht hat.
Wie so eine Art Abschluss eigentlich dieser Periode, ne, von den drei ersten Platten. Klar, auf der Scheibe sind jetzt nur 8 Songs drauf. Natürlich hatten sie da mehr zu bieten und mehr auch tolle Sachen. Wieder natürlich ein tolles Live-Album, was ja auch wirklich auch recht erfolgreich war.
Absolut. Auch da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wir müssen aber einmal über eine Geschichte noch reden, denn bevor es Under Blood Red Sky und bevor es War gab, was ja wesentliche Bestandteile sind dann auch des Albums Under Blood Red Sky, gab es ja auch noch Oktober. Zumindest diese Schaffensperiode müssen wir einmal kurz auch streifen, denn das Album, auch unter U2-Fans, glaube ich, ein Klassiker, immer noch gut und ganz, ganz viele schöne Songs auch drauf. Aber kommerziell, im Gegensatz auch im Vergleich zu Boy, glaube ich, war es so ein Downer. Wie ist die Band damit umgegangen?
Na, es war vielleicht nicht wirklich neu, die Platte, oder nicht unbedingt anders als Boy, was vielleicht dazu beigetragen hat, was aber natürlich dann auch schwierig war für die Band. Okay, sie waren jung, eigentlich seit 2 Jahren vielleicht erst Profis und haben dann diesen Misserfolg und haben sich halt viele Gedanken drüber gemacht.
Sowieso ganz interessant, dieses viele Gedanken machen, was U2 auch dann in die Songs gegossen hat, muss man ja auch ganz klar sagen in diesem Zusammenhang. Da hat vor allen Dingen ein Thema, zu dem anderen, was da auch eine große Rolle gespielt hat, kommen wir gleich, aber ein Thema eine sehr, sehr große gespielt, auch in der Entwicklung der Band, nämlich das Thema Glaube, christliche Texte und die Band wäre daran sozusagen ja auch fast mal dran zerbrochen, sind dann eingetreten in diesem Zeitraum an, ja, in so eine Gruppierung, christliche Gruppierung, Shalom, glaube ich, hieß die. Und da gab es durchaus so auch Widersprüche. Wollen wir jetzt diesen Weg des Rockstars weitergehen oder ist das überhaupt vereinbar mit dem Glauben?
Ja, war halt mehr eine Sinneskrise statt eine Schaffenskrise. Ne, dass wirklich dann eigentlich jeder persönlich sich Gedanken drüber gemacht hat. Ne? Ich bin natürlich froh, dass die weitergemacht haben mit dem, was sie angefangen haben. Und es hat sich ja eigentlich dann auch nicht widersprochen.
Es hat sich nicht widersprochen, ja. Natürlich auch, wenn man dann das soziale Engagement und so weiter sich anschaut und auch die Vertretung von Werten, die ja U2 auch immer ausgezeichnet hat. Deswegen ist ja U2 auch für uns beide eine Band, mehr als eine Band, sondern tatsächlich auch etwas, was denn die Lebenseinstellung und die Lebensphilosophie auch ein Stück weit bereichert hat. Aber kommen wir nochmal zu diesem Einfluss des Glaubens. Sie sind ja hingegangen und haben ja ganz klar christliche Motive, christliche Texte. Bei 40 ist ein ganzer Psalm, ja, den man einfach rein vertont hat oder letztendlich auch eingespielt hat. Normalerweise würde man sagen, in der Popmusik ist sowas eher ein Stück weit abschreckend. Also außer Kyrie Eleison von Mr. Ja, fällt mir jetzt nichts ein. Ja, also das ist jedenfalls ungewöhnlich, das in der Pop- oder Rockmusik vor allen Dingen auch so zu platzieren, sagen wir es mal so. Also es ist jetzt nicht She Loves You, yeah, 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 yeah. Warum in diese Richtung?
Nein, sowas konnte er natürlich nicht. She Loves You konnte er nicht singen, hat er immer betont. Hat er eigentlich auch nie so richtig gemacht.
Warum hat es dich nicht abgeschreckt? Sagen wir es mal so. Weil das ist ja jetzt nicht etwas, wo man mal als Jugendlicher, es sei denn, du bist da in diesem Bereich sehr affin, unbedingt was mit anfangen kann.
Ich glaube, bei mir war es jetzt persönlich nicht unbedingt, dass ich jetzt darauf geachtet habe, was sie singen. Die Texte sind halt nicht immer das Eindeutige für die, die das hören. Die wollen eher die gute Songs hören. Ja, bei Sunday Bella de Sunday tanzen so viele immer noch rum auf Partys, zumindest bei.
Obwohl es sehr, sehr ernst Hintergrund hat natürlich. Ne,
das geht natürlich nur, wenn man nicht das immer so ernst nimmt oder beziehungsweise nicht so sehr darauf achtet, was da gesungen wird. Auf der anderen Seite hat das vielleicht bei vielen auch einen Nerv getroffen, dass er eben auch solche Sachen besungen hat.
Auf alle Fälle den, glaube ich, Relevanznerv. Und es ist auch, glaube ich, so, sie wollten damit mehr ausdrücken. Also da muss ja auch die gesamte Band mit einverstanden sein. Auch wenn sich die Lyrics jetzt auf Bono logischerweise fokussieren oder aus dessen Feder dann auch kommen. Ich glaube aber, die Band insgesamt sind ja auch alles Gläubige. Ich glaube, bis auf Adam, wenn ich mich da richtig
erinnere. Ja, wer jetzt weiß, nicht genau.
Ist nicht so richtig thematisiert, also nicht immer richtig thematisiert worden, aber die anderen drei auf alle Fälle schon. Das heißt, die ganze Band stand da auch dahinter, sagen wir so, was da auch aus der Feder geflossen ist.
Ja.
Und es hat offensichtlich die Fanbase nicht abgeschreckt, sondern eher beflügelt.
Na, oder eher noch mehr Leute dazu geführt, zu der Band, zu der Musik. Zumal es eigentlich auch, wenn ich mal daran denke, in Deutschland gab es zu der Zeit eigentlich auch viele Meditationen, alles mit christlichem Hintergrund. Auch das hat vielleicht auch noch ein bisschen geholfen. Hat so in die Zeit dann auch irgendwie dann doch gepasst. Sicherlich nicht, weil irgendein Marketingchef oder Paul McGuinness gesagt hat, hier, ihr müsst natürlich ein bisschen die Leute ködern. Ja.
Also die Sinnfrage nach dem Sinn des Lebens, gerade auch in dem Alter und da dann auch die Zuflucht oder die Kraft im Glauben suchen, klares Motiv auch bei U2. Und wie Bono das selber mal, ja, als er mal eingeschätzt hat, wie die christlichen Motive ins Songwriting einfließen und was da die Hintergründe sind, das hat er in einem Interview 1982 mit der BBC mal verraten. Ich bin der Sohn einer katholisch-protestantischen Mix-Ehe. Ich habe also beide Seiten kennengelernt und meine Eltern liebten sich sehr. Und sie gingen auch sehr gut mit der Situation um. Ich habe so einen wirklich guten Blick auf Religion bekommen und ich habe gemerkt, dass ich Religion nicht sonderlich mag, obwohl ich sehr an Gott glaube. Das inspirierte mich für meine Texte. That inspires a lot of the lyrics I write. Ja, Gloria in te Domine. Kann man auch auf eine Frau beziehen. Aber nein, natürlich hat es bei Bono und bei U2 natürlich noch einen anderen Hintergrund letztendlich. Ich glaube aber auch, dass das Thema Glaube in dem Sinne durchaus ein Gefühl bei allen, die das gehört haben, wenn sie den Text verstanden haben, sich damit beschäftigt haben, etwas beflügelt, also man ist beflügelt worden davon. Also das war ja schon recht hymnisch insgesamt, was da auch sehr viel auch schon platziert wurde.
Sicherlich konnte das jetzt nicht jeder gleich übersetzen vom Lateinischen in die eigene Sprache, welche immer auch das sein mag. Ja, klar, das klingt halt schön, das hat schon was Hymnenartiges, das weckt die Erinnerung eigentlich an chorale Gesänge.
Ja, hat er ja gesagt, hat er auch gehört, in dem Fall. Also wie gesagt, das nochmal zum Unterstreichen der ganzen Geschichte, warum der christliche Glaube dann auch einen Einfluss hat auf die Musik von U2. Ein anderer Einfluss, und da kommen wir jetzt mal drauf, ist natürlich auch ein ganz besonderer, nämlich, ja, sie haben das Politische entdeckt, die Ernsthaftigkeit. Warum dieses vermiente Themenfeld? Also da kannst du ja nur verlieren, wenn du dich da irgendwie platzierst.
Also ernst waren sie natürlich vorher auch schon. Also Spaßsongs gab es jetzt nicht so unbedingt auf Boy oder auch nicht unbedingt vorher in der Zeit. Da waren sie eher, sag ich mal, persönlicher in dem, wovon sie gesungen haben. Jetzt gehen sie eigentlich, was eigentlich, finde ich, doch zu der Zeit dann ganz gut gepasst hat, oder vielleicht war das auch mit ein Einstieg, dass es dann neben den ganzen Spaßsongs, die man hatte.
Ich will Spaß.
Gerade in Deutschland, also, NDW, also eigentlich sinnlose Texte.
Ja, in Großbritannien Getanze. Hauptsächlich so Karma Chameleon und so war da hier. Culture Club oder Just Can't Get Enough. Depeche Mode war, glaube ich, noch Hit in diesem Zeitraum. Das war ja alles eher seichte Kost, in Anführungsstrichen, nicht so politisch wie die Weltlage in dem Zeitraum.
Ja, aber es gibt natürlich auch immer noch die andere Seite. Und vielleicht war die U2 halt genau da und haben dort was bedient. Und zwar eben das Interesse an der Politik. Stichwort ist ja Pershing. Ja, ja, kennt ja jeder
noch. Doppelbeschluss, klar, das waren alles so Sachen, die da gerade in diesem Zeitraum gelaufen sind. Arbeiterbewegung in Polen hat sich Bono gleich inspirieren lassen für einen mit der berühmtesten U2-Songs, New Year's Day. Aber klar, Nordirland-Konflikt vor der eigenen Haustür, Sunny Bloody Sunny kennt jeder selber. Aber warum sind das Sachen, die dann tatsächlich auch in die Musik eingeflossen sind? Also wenn du das in den Nachrichten hörst, dann sagst du dir, muss das unbedingt jetzt in meinem Song eine Rolle spielen?
Das waren junge Bengels, gerade Bono, der die Texte macht, auch ein junger Mann, hat diese Nervosität, die man hat in dem Alter, ein bisschen aufgeregter ist, das hat ihn dann halt beschäftigt. Der ist halt so ein bisschen weg aus den eigenen Problemen gekommen, wo sich vorher...
Das war ja so Studentenzeit, also wo man da ja auch durchaus affin ist für solche Themen. Ja, also gerade so...
Genau, in der Schule macht man einen Sitzkreis mit Kerze an. Solche Sachen haben wir auch schon ja erlebt.
Und auf der Uni später schmeißt du Steine oder was?
Ja, ja, so ungefähr. Wenn es mal zum Glück nur Steine sind dann auch, ne? Haben die jetzt natürlich nicht gemacht, mochten sie auch nicht. Aber haben dann halt einen Nerv getroffen. Gab viele Demos Anfang der 80er, die politisch getrieben waren. Und das hat sich dann da wieder gespiegelt.
Also sie waren Kinder ihrer Zeit, die dann, insbesondere dann mit War, auch, ja, oder mit dem Thema, ich meine, deutlicher kannst du es nicht sagen, unser Album heißt Krieg. Ja, und da geht es, glaube ich, nicht nur um den Krieg, was in der Welt los war, sondern auch in dem Krieg, der selber in denen stattgefunden hat, was die beschäftigt hat an Themen. Und auf jeden Fall gehst du damit hin und ausgerechnet da, ja, machst du deinen kommerziellen Durchbruch, weil das war ja insgesamt sehr erfolgreich. Erst War und dann auch Under Blood Red Sky. Insgesamt ja, weiß ich was, 400 Wochen in den Charts da in Großbritannien, glaube ich, was das angeht. Und dass man auch dann das, glaube ich, bezeichnet hat von der Musikpresse als einer der Rockmomente oder der Momente, die die Rockmusik auch verändert oder
beschleunigt. Vielleicht haben sie auch die eigenen Erfahrungen in Irland, den eigentlich internen Krieg in Irland, dort auch mit verarbeitet. Dass es halt noch mehr denen auf der Seele lag, sich damit zu beschäftigen.
Also sie haben quasi ihren Instinkt genutzt, das, was sie sowieso beschäftigt hat, in Form gegossen, in Songs gegossen. Da waren ja viele Sachen auch auf die 12, ja. Was das angeht, in diesem Zeitraum. Und das hat dann dazu geführt, nach dem Motto, hey, hier sind wir. Wir sind auch so, wir sind nicht gestellt so, sondern wir sind echt so. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ganz viele Leute gesagt haben, jawohl, ihr seid echt und ihr passt genau zu dem, was ich möchte. Ja. Musikalisch.
Ja, es hat einfach auch gepasst natürlich zu der Zeit. Da muss man natürlich sehen, in welchem Zeitraum ist das alles passiert. Innerhalb von 3 Jahren das Ganze. Das heißt, die haben ja ordentlich geliefert, ja.
Riesen Pensum, was das auch abgespult.
Songs aufnehmen, Songs schreiben, aufnehmen, auf Tour gehen, weiterhin Songs schreiben, wieder aufnehmen, auf Tour gehen. Und das lief halt die ganze Zeit ab. Aber mit stetigem Erfolg natürlich dann.
Der politische Konflikt in Nordirland, einer der Haupteinflüsse, logischerweise in Sunday Bloody Sunday für immer sozusagen dann auch in die Musikannalen eingegangen. Und wie Bono da im Songwriting auch ja, das Ganze eingeschätzt hat und warum ihn das so beschäftigt hat, wie das dann am Ende bei rausgekommen ist oder wie es dann letztendlich auch auf Platte gegangen ist, das hat er auch in besagtem Interview 1982 mit der BBC erzählt.
It shocked me when I realized how little I was aware of the struggle.
Es hat mich geschockt, dass mir gar nicht so bewusst war, was da in Nordirland 50 Meilen die Straße runter entfernt passierte, wo ich mit meinem Hund spazieren ging. Da waren Soldaten in Irland, in Nordirland, die wahrscheinlich gar nicht da sein wollten. Eine sehr traurige Situation, wo ich gar keine Entscheidung treffen könnte. Also habe ich versucht, emotional darauf zu reagieren. Ich war sehr verärgert, was Menschen auf beiden Seiten angeblich im Namen Gottes verübt haben und bin sicher, er hat damit überhaupt nichts zu tun.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wow. One Desire, der Podcast über U2. Wir haben gerade mal eben gehört, wie es so klang eigentlich, so neben U2 in den Charts und welchen Song eben U2 abgelöst hat in den Charts.
Ja, beziehungsweise das Album war es, Michael Jackson's Thriller, das Jahrhundertalbum, möchte man mal sagen, vom King of Pop. Und das war so lange und gerade auch dann in dem Jahr dann auch Nummer eins auch in den Jahrescharts. Und dann kam U2 mit War und hat das von der Platte geputzt, möchte ich mal sagen.
Und der Grusel hatte ein Ende, ne?
Der Grusel hatte ein Ende, ja. Wobei man da sagen muss, Thriller ja auch insgesamt ein tolles Album. Wir wollen da jetzt auch nichts aufmachen, aber natürlich von U2, da hat man dann schon, das war schon mal ein Statement, also dass man in diese Phalanx der etablierten Künstler eingebrochen ist und jetzt auf einmal selber etabliert war.
Genau, alles ungeschönt, ist ja so, kann man nicht anders sagen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jetzt Michael Jackson großartig als spitzender Künstler dargestellt wurde, was bei U2 anders ist. Gerade durch Under Blood Red Sky, da ist ein Live-Video, das kennt jeder, schwitzend mit den Fans bei miesem Wetter. Und das löst dann erstmal einen großen Superstar ab.
Gut, auch eine ganz andere Zielgruppe, hätte ich jetzt heute aus Marketing-Sicht gesagt. Michael Jackson, ja, natürlich immer so dieses abgehobene, ikonische, ja, weit weg entfernte, ne,
I love you. Mit weißen Handschuhen,
ich glaube, die hat er da auch schon angehabt. So, das sind alles so Sachen, die natürlich dann auch eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, den Vergleich wollen wir gar nicht großartig führen. Aber letztendlich, U2 alles richtig gemacht, indem sie ihrer Nische, ne, nicht nur jetzt auch textlich mit Glaube und mit Politik, sondern auch mit der Art und Weise, wie sie Musik, wie sie ihre Musik interpretiert haben auf den ersten drei Alben, das dann ja auch gipfelte mit Under Blood Red Sky, dass sie sich da treu geblieben sind. Also hat sich ausgezahlt.
Definitiv. Okay, sie sind jetzt natürlich nicht die einzige rockige Band gewesen zu der Zeit. Ist ja nicht so, dass die ganz alleine auf weiter Flur waren. Haben aber vielleicht nochmal so einen anderen Part getroffen, gepaart eben.
Ja, mehr als eine Band halt, mehr als die Musik halt, glaube ich, was das
heißt. Ja, aber ich meine auch mit den Themen, die sie ansprechen, mit ihren Songs, diese Ernsthaftigkeit, die auch gerne natürlich mal vorgeworfen wird denen, obwohl man immer dabei bedenken muss, dass die ja doch sehr, sehr lustig sogar eher sind. Ja, da kann man eher andere Beispiele, die vielleicht spaßig auf der Bühne wirken, aber die eigentlich eher nur Stress haben. Und das sind halt Freunde, die halt Spaß haben und viel lachen. Hat man ja später definitiv immer mehr mitbekommen. Heißt ja nicht, dass sie auf der Bühne das so machen müssen. Musik ist eine erste Angelegenheit in dem Moment.
Ich glaube, sie haben auch gemerkt, was sie für einen Einfluss haben oder für eine Einflussmöglichkeit, dass man ihnen zuhört und dass sie auch tatsächlich ihre Themen so platzieren können und vielleicht sogar etwas, ja, bewirken.
Ob sie es da schon zu dem Zeitpunkt gemerkt haben, glaube ich gar nicht mal unbedingt. Das kommt, glaube ich, erst etwas später, was man dann eigentlich so in den Aktionen sieht, was die da mal machen. Anderes Thema, glaube ich, dann nochmal. Was wir gerne besprechen dann.
Was wir dann sehr gerne auch mal besprechen, hier bei One Desire, der Podcast über U2. Lass uns mal auf die Musik kommen. Ne?
Gerne.
Welche Weiterentwicklung siehst du seit Boy? Also wir haben letztes Mal da sehr drüber gesprochen, dass das sehr, ich sag mal, rudimentär war. Eine Gitarre und dann wurde losgeschrammelt, in Anführungsstrichen. Wir haben gedacht, das ist Punkmusik. Das hat sich ja doch deutlich gewandelt bis dann in den folgenden drei Jahren.
Auf jeden Fall hat sich es weiterentwickelt schon mal. Also ich sage ja mal, Oktober und Boy, da kannst du gewisserweise auch mal Songs austauschen. Klingt alles recht ähnlich, ist der ähnliche Aufnahmestil, da haben sie jetzt nicht viel experimentiert. Was sich da mit War geändert hat, es klingt schon gleich mal ganz anders, wie es anfängt mit dem
Drum-Intro.
Quasi. Mit dem Drum-Intro. Es ist viel näher rangerückt jetzt soundtechnisch, man hört es eigentlich näher bei sich. Ein bisschen trockener, würde ich sagen, klingt es.
Ja, furztrocken hätte ich jetzt fast gesagt, ja, was das angeht. Denn die haben auch letztendlich nicht nur ihr, ich sag mal, Portfolio erweitert, wenn du so willst, sondern die haben auch, glaube ich, die Intensität und die Qualität ihrer Spielweise auch nochmal nach oben geschraubt. Also ich glaube, klar, wenn du jeden Tag auf der Bühne stehst und Musik machst,
das übt sich,
da wirst du natürlich besser, da kriegst du natürlich ganz andere Sachen auf einmal hin. Das merkt man insbesondere dann auch beim Bassspiel auch, was viel verschnörkelter auch geworden ist. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Aber in dem Fall dann auch hinzugehen, zu sagen, ey, wir machen eben nicht nur Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang, sondern wir nehmen jetzt was mit rein? Piano,
Trompete hatten sie, glaube ich, dabei
gehabt. Flöte habe ich noch bei
Violine.
Ne? Das sind so Sachen, die da eine Rolle gespielt. Also man hat sich erweitert und hat sich, ich will nicht sagen, nochmal neu erfunden. Das kam erst später, dann in der nach Under Blood Red Sky Ära, wenn man so möchte.
Aufbauend auf dem, was sie schon gemacht haben, was sie können.
Und das hat gezeigt nach dem Motto, wir bleiben nicht stehen, sondern wir wollen uns auch weiterentwickeln. Sondern wir nehmen die Einflüsse auf und schieben das auch gleich wieder rein in das, woran wir dann auch täglich arbeiten.
Und die haben was auch was hingekriegt, was viele Bands nicht hinkriegen. Es ist eigentlich so Klassiker bei vielen Gesprächen über Bands, die man heute noch hört, die halt lange dabei sind, wo dann viele mal sagen, ah, die ersten Platten, das waren die besten. Kann man überall mit ankommen, passt immer. Kann man fast sagen immer. Und du kriegst Zustimmung.
Obwohl Sgt. Pepper und Let It Be oder
Abbey Road. Ja, heißt ja nicht, dass es bei jedem so ist. Ne?
Okay, gut.
Aber bei U2, die haben es halt hingekriegt, sich schon mal auch mit War halt etwas zu verändern oder sogar ein bisschen mehr und weiterhin Top-Songs oder vielleicht sogar bessere Songs sogar nochmal zu gestalten, zu kreieren. Was eben viele andere nicht hinbekommen.
Und was sie auch hinbekommen haben, das muss man ganz klar sagen, ist diese Mega-Präsenz auf der Bühne. Under Blood Red Sky ist da ein gutes Beispiel für, was das, du hast die schwitzende Menge, die da im Regen stundenlang ausgeharrt hat, in diesem keltischen Panorama, möchte man sagen, mitten in den Rocky Mountains, so viel zum Thema Kälten. Aber das war schon, also da hast du eher eine Erkältung gekriegt, glaube ich, was das angeht. Aber dieses Beeindruckende, was die dann tatsächlich auch auf die Bühne gebracht haben. Was war es? War es der Pathos? Wir marschieren auf einmal mit einer weißen Fahne rüber oder was war es aus deiner Sicht?
Es war der richtige Tag. Es war Fritz Walter Wetter und das beste Spiel haben sie da gemacht. Kann man ja nicht anders so nennen.
Ja, schön. Fritz Walter
Wetter. Die wollten das Wetter nicht, haben aber da drin gespielt und es hat zu dieser Atmosphäre einfach beigetragen. Es war ideal eigentlich für U2, die jetzt nicht in der Sonne spielen, sondern im Regen. Mit Feuer, mit Nebel und die gehen halt dann richtig ab, sind nur 4 Mann und kriegen so viel Sound aus sich raus, dass es halt einfach ein tolles Konzert wurde.
Und ich kriege jetzt, wo ich auch noch dran denke, an diese Nummer, wenn er das ansagt, ich weiß gar nicht, wie der Typ da hieß, aber auf jeden Fall, and now from Dublin, Ireland, you too. Und dann rennt da, also ist gehen die quasi in die Totale von dieser Waldbühne da, von diesem Amphitheater. Und dann siehst du, ich weiß gar nicht warum, haben die das absichtlich gemacht, diesen Effekt, dass da die Fans erst danach an die Bühne durften oder so. Auf jeden Fall ist dieser Effekt gewaltig, wie die alle dann nach vorne stürmen in die erste Reihe. Und er kommt raus und fällt dann, glaube ich, auch beim ersten Lied direkt ins Publikum. Also viel dichter geht's, glaube ich, gar
nicht. Vielleicht hat es weiter hinten nicht so geregnet. Kann ja auch daran gelegen haben, dass sie dann einfach mal Gas geben.
Ja, nee, natürlich, sowas angeht. Und die Lousy Haircuts natürlich auch sehr zu bewundern. Also, wer es noch nicht gesehen hat, absolutes Highlight an der Blood Red Sky. Aber was das Thema Songwriting angeht, jetzt nicht nur, was die Lyrics angeht, sondern auch das Musikalische an sich, da hat The Edge mal was dazu gesagt, welche Einflüsse da sich dann tatsächlich auch niedergeschlagen haben. Und da hat es ganz viel damit zu tun, dass man live vor Publikum gespielt hat.
Es ist offensichtlich, dass sich unser Lebensstil zu 100% verändert hat zwischen der Zeit von 4Boy und zwischen Boy und Oktober. Das spiegelt sich auch in den Texten wider. Aber auch, dass wir so viel getourt sind und uns musikalisch sehr weiterentwickelt haben.
One Desire, da beschäftigen wir uns ja auch gerne mal wirklich mit der Praxis. Nehmen mal ein Instrument in die Hand.
Ja, heute Schalmei.
Heute wir beide.
Wir beide sogar heute tatsächlich aufgrund des besonderen Anlasses Under Blood Red Sky, aber natürlich auch die Schaffensperiode zwischen Boy und War und Under Blood Red Sky ist hier Thema in One Desire, unser aller, euer aller YouTube-Podcast. Und du hast was Besonderes mitgebracht, weil es ist ganz entscheidend nach wie vor für den Sound von U2, dieses Delay, was er da entwickelt hat, der liebe The Edge. Also den U2-Sound zu kreieren, auch in dieser Schaffensperiode, ein Effekt, der nicht wegzudenken ist.
Ja, das Delay haben wir das letzte Mal ja auch schon ein bisschen besprochen. Und es gibt auch wirklich Songs, wo man dann eigentlich wirklich hört, das Delay muss sein, sonst klingt das einfach nicht. Da gibt es welche Songs, wo das halt nicht ganz so stark der Fall ist, aber dann wiederum welche, wo das dann wirklich eminent
wichtig ist. Gib mal ein Beispiel. Bin ich mal gespannt jetzt, wie sich das anhört.
Ich spiele einfach mal an. So klingt es mit Delay, wie es eigentlich doch weit bekannt ist. Ich habe mal ein Delay ausgemacht.
Jetzt könnt ihr mal hören, wie sich es anhört ohne.
Ja, ich spiele es mal genauso jetzt.
Schalt's nochmal zu.
Musik
Ja, Unterschied wie Tag und Nacht, würde ich sagen, was das angeht. Ganz interessantes Ding. Und wir haben uns natürlich auch drüber unterhalten, was das Portfolio angeht und wie die halt auch ja, weitergekommen sind und dass auch andere Instrumente als jetzt nur die Gitarre noch mehr in den Vordergrund gerückt sind.
Ja, du hast auch eine kleine Anekdote zu erzählen.
Und da habe ich wirklich.
Du als alter Basser.
Ja, genau. Also ich habe ja irgendwann mal nicht nur wegen U2, aber auch das Bassspielen mehr oder weniger erlernt. Gibt sicherlich Leute, die da wesentlich talentierter sind als ich. Aber ich habe mich da total gefreut, weil ich immer doof fand, dass immer nur Bono und The Edge da so im Vordergrund standen, was U2 angeht. Und habe mich gefreut, dass auch der Bass-Sound und die Spielweise von Adam Clayton mal ein bisschen nach vorne gekommen ist.
Und bis bei dem du mal den Fernseher angemacht
hast. Dann habe ich den Fernseher angemacht und hab's mir dann angeschaut. Ja, danke für die Unterstützung. Ja, Forty hat wahrscheinlich auch jeder erkannt, logischerweise. Immer die Abschlusshymne gewesen auf den Konzerten damals. Wie gesagt, Psalm 40 immer noch. Ja, klar, auf alle Fälle immer noch. Aber damals, insbesondere als das dann entstanden ist, hat denn die Band das bewusst dann auch ans Ende gesetzt. How long to sing the song? Und ich habe mich immer gefreut, dass dann Adam im Vordergrund stand, ja, bis ich festgestellt habe, die haben ja die Gitarre und den Bass getauscht. So, das fand ich ein bisschen
schade. Eine kleine Enttäuschung. Aber es ist ja nicht der einzige Song, wo eben der Basslauf mal ganz entscheidend ist.
Genau.
So der Solo, das Solo-Instrument ist.
Genau, fast schon. Und das hat natürlich dann letztendlich auch geprägt bei einem Song wie New Year's Day. Basslauf hat man dann auch gesehen, wie das dann auch vom Sphärischen her nochmal einen Push genommen hat bei U2, finde ich, bei der Musik.
Richtig, nochmal eine ganz andere Herangehensweise eigentlich, dass das nicht so vorgegeben ist, wer welchen Part übernimmt, dass der Bass einfach nur mit dem Schlagzeug eben die Rhythmusinstrumente sind, die den Teppich eben für die Soloinstrumente, Gesang und Gitarre sind, sondern dass die auch wirklich, was man auch mal Schlagzeug bei Sunday Bloody Sunday hört, wirklich einen prägenden Charakter eigentlich mit einnehmen und sehr viel beitragen für die unterschiedlichen Empfindungen, wie man U2 hört. Dass das wirklich dann auch abwechslungsreich ist.
One Desire, der Musikpodcast über U2 auf meinmusikpodcast.de. Wir nähern uns dem Ende der zweiten Folge Under Blood Red Sky und die haben wir unter das Motto gestellt, Glaube, Politik und die Etablierung als Live-Act. Ja, was ziehen wir für ein Fazit, Sebastian?
Es hat sich ja nicht viel geändert eigentlich von der ersten Sendung zur zweiten Sendung. Nein, wir nehmen mit, dass das immer noch weiterhin unsere Musik ist. Dass viele Aspekte immer wieder vorkommen bei U2, die uns dann letztendlich auch gefallen oder uns auch nicht abschrecken. Das ist ja auch mal ganz unterschiedlich.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist jetzt nochmal eine völlig andere Herangehensweise, als man es über die Jahre gemacht hat, indem man sich da so nochmal drüber austauscht und das tatsächlich auch versucht, in so eine Form zu gießen, wie es so ein Podcast ist.
Ja, das gefällt mir eigentlich auch, weil wir beide haben eigentlich ja selten eigentlich so richtig intensiv mal über die ganzen Themen geredet. Was wir jetzt da hier
Schatz,
mal
mit, wir müssen reden,
ja, mit Zuhörern mal machen. Was mir dann sehr gut gefällt eigentlich, weil ich mir nochmal andere Gedanken mache, die ich mir eigentlich im Laufe der Jahre nicht gemacht habe oder es einfach auch schon so lange her ist und ich mich einfach selber weiterentwickelt habe.
Und vielleicht geht das ja auch vielen anderen U2-Fans oder solchen, die es noch werden möchten oder jetzt vielleicht auch durch den Podcast ein Stück weit mit auf den Geschmack gekommen sind. Da hast du immer noch ein paar Empfehlungen an der Hand. Also gerade was jetzt so diese Schaffensperiode beziehungsweise auch den Part oder das Thema der Sendung angeht.
Ja, ich mache mir auch gerne mal Gedanken drüber, was für ein Bootleg, welches Konzert man sich mal anhören sollte oder anschauen sollte. Da trenne ich so ein bisschen. Ich finde eigentlich so, was die erste Zeit angeht, sind eigentlich Konzerte von der Boy und Oktober Tour eigentlich wirklich toll. Von der Under Blood Sky oder von der War-Phase von den Konzerten ist eigentlich das Einzige, wo ich wirklich sage, das muss man sich anschauen, wirklich das Under Blood Sky Konzert selber als Video. Wirklich das ganze Konzert, das ist macht Spaß. Da hat man mehr Songs als die man nur von der Platte kennt. Seconds finde ich ganz toll, den Song mit einer Akustikgitarre ja auch gespielt.
Und mit The Edge am Gesang, darf man auch noch nicht vergessen.
Richtig. Und das kann er wirklich gut, haben wir ja da mal festgestellt.
Ja, und feststellen tun wir auch, dass wir in 14 Tagen die nächste Folge One Desire Schon wieder richtig, ja.
Welches Thema haben wir da?
Ja, wir beschäftigen uns mit dem nächsten Milestone, nämlich ja das Ding, wo U2 dann wirklich tatsächlich jedem auf der Welt, hätte ich jetzt fast gesagt, aber einem sehr großen Publikum bekannt geworden ist, nämlich durch Live Aid, aber natürlich auch diese Schaffensperiode. Der Sound von Ino und Lanois, der ja da verpasst worden ist, der Band, die musikalische Weiterentwicklung, ja.
Und das, da hat sich einiges getan.
Und entsprechend kommt auf uns viel Arbeit zu hier bei One Desire, der Podcast über U2. Ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal auch wieder mit dabei. Danke, Sebastian.
Danke, Lars.
Und dann, ja, hoffentlich das nächste Mal auch wieder hier bei One Desire.
Macht's gut.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.